Zuerst ganz liebe Grüße von der Gemeinde in Tierfeld-Sörgen und ich sage auch noch ein paar Worte zur Bibelschule Burgstedt. Ich denke, ihr habt das mitgekriegt, es ist bestimmt ein Infobrief hier rumgekommen. Wir ziehen ja bald um. Jetzt letzte Woche war wieder eine Vorstandssitzung in dem neuen Haus, was geplant ist in Neuwurstedt. Wir treffen uns da jetzt relativ oft, weil viel gemacht werden muss. Jetzt ist ein Fördermittelantrag abgegeben worden. Da gibt es große Aussichten, dass der bewilligt wird, weil wir dort einen Anbau machen wollen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit dafür beten, dass das bewilligt wird. Das wäre ein großer Batzen Geld, was uns helfen würde. Ja, wir freuen uns von dem, was alles dort möglich ist. Wir freuen uns über die 13 Leute, die sich bis jetzt angemeldet haben für den nächsten Kurs. Da sind noch ein paar Plätze frei. Also, falls es hier noch jemanden gibt, der noch mitmachen möchte oder ihr noch jemanden kennt, könnt ihr gerne machen. Ja, ihr habt gerade ein sehr schönes Lied gesungen, das Ich verdanke dir so viel, mein Gott. Und da möchte ich gleich mal ansetzen. Gott hat uns Menschen geschaffen mit einer Reihe von Bedürfnissen. Also, er hat es in uns reingelegt, dass wir uns danach sehnen, nach jemand oder nach irgendetwas, dem wir vertrauen. Wir sehnen uns, jemand oder auch eine Sache bewundern zu können. Wir sehnen uns danach, dass wir uns mit unserem ganzen Leben für irgendetwas voll einsetzen. Also wenn uns das fehlt, dann kommt uns unser Leben sinnlos vor. Wir sehnen uns danach, dass unser Leben Bedeutung hat, dass wir Wert haben, dass wir Sicherheit haben, Schutz. Wir sehnen uns nach Glück, nach Sinn. Und die Bibel macht deutlich, all das, das will uns Gott sein. Er ist derjenige, der uns all das gibt. Er ist derjenige, der uns unseren Wert, unsere Bedeutung gibt, unser Glück, unsere Erfüllung und diese ganzen Dinge. Und doch, wenn man die Bibel liest, schon auf den ersten Seiten, merkt man, dass unser Hauptproblem als Mensch ist immer wieder, dass wir diese Dinge nicht von Gott erwarten, sondern irgendwo anders her wollen. Paulus schreibt das im Römer Kapitel 1, da macht er das so deutlich. Er sagt, das ist wirklich die Sünde hinter der Sünde, dass wir den wahren Gott vertauscht haben mit einem Ersatzgott, dass wir irgendwas anderes suchen. Und ihr könnt es euch selber überprüfen. Müsst einfach mal diese Dinge so auf der linken Seite gucken und die mal angucken und für euer Leben mal testen und sagen, wo erwarte ich wirklich meine Sicherheit her oder meinen Schutz? Also angenommen, ihr habt Sorgen, ihr macht euch Gedanken über eure Zukunft, wo geht ihr dann in euren Gedanken hin? Also wo sagt ihr, worauf stütze ich mich wirklich? Bei manchen ist es vielleicht das Geld oder andere Menschen. Irgendetwas oder anderer Test, wo kriegst du Bedeutung her? Wo du sagst, wenn ich das in meinem Leben habe, dann fühle ich mich wertvoll, dann fühle ich mich anerkannt, geliebt. Bei manchen ist das vielleicht Leistung oder irgend sowas. Und dahinter steckt eigentlich die Sache, von was ich mir erwarte von diesen Sachen, also wo ich mir das her erwarte. Dass da meine Sehnsucht gestillt wird. Das ist im Grunde mein Gott. Also, wir können das ganz leicht singen. Ich verdanke dir so viel, mein Gott. Und doch ist das unser Herz, das neigt immer dazu, einen anderen Gott anzubeten. Calvin hat es mal so ausgedrückt, hat gesagt, unser Herz, das ist eine Götzenfabrik. Das erfindet ständig neue Götzen. Also, wir sind immer dazu geneigt, das sieht man auch in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, dass Menschen immer wieder in der Gefahr waren, woanders ihr Vertrauen drauf zu setzen als auf Gott. Woanders sich mit ihrem ganzen Leben für irgendeine andere Sache einzusetzen als für Gott. Und das ist halt so unser Problem. Jede Person, jede Sache, jede Idee, die kann sich so ein Ersatzgott werden. Und das können richtig gute Sachen sein. Die sind in sich keine Sünde. Und das Problem ist, solange so ein Ersatzgott in unserem Leben ist, dann hindert der uns daran, so eine ganz intensive, liebevolle Beziehung zu dem wahren Gott aufzubauen. So, das hindert uns daran, unsere Erfüllung wirklich in Jesus, in Gott zu finden. Und die Bibel beschreibt Gott als einen eifersüchtigen Gott. Also ist ja gerade das erste Gebot, dass wir keine anderen Götter neben Gott haben sollen, weil Gott weiß, dass das unser Problem ist. Und gleich im nächsten Gebot kommt das, wo Gott das sagt, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Also das heißt, er hat uns geschaffen, er liebt uns und er möchte, dass unsere Liebe nur ihm gilt. Und er wird alles dran setzen, uns zurückzugewinnen, wenn wir anderen Göttern auf den Leim gehen. Und in Römer 1 beschreibt es Paulus, wie er das macht. Und das finde ich interessant, wie Gott das macht. Paulus sagt, Gott gibt uns dahin in unsere Begierden, in unsere Leidenschaften. Also das, was wir uns woanders her erwarten, das sagt Gott, okay, dann probier das doch aus. Wenn du denkst, dass du dort Sicherheit bekommst, dass du dort Anerkennung bekommst, dann gebe ich dir das. Dann probier das mal aus. Der Gedanke dahinter ist, dass Gott ganz genau weiß, alle anderen Dinge, die werden uns früher oder später enttäuschen. Und die werden uns leer zurücklassen, sodass wir merken, Götzen, Ersatzgötter, die versprechen immer viel und halten wenig. Und ich möchte mit euch heute mal eine Geschichte aus dem Alten Testament angucken, aus dem ersten Buch Mose. Das sind vier Personen, die sind eng miteinander verwoben. Und jeder von denen hat einen anderen Ersatzgott in seinem Leben. Da ist nicht der wahre Gott im Mittelpunkt ihres Denkens, sondern jemand anders. Die erhoffen sich ihr Glück, ihre Bedeutung von was anderes. Im ersten Buch Mose, das geht ja los, dass Gott diese Welt schafft, dass Gott eine Freundschaft hat mit Menschen, mit den ersten Menschen, dass diese Freundschaft zerbricht. Und gleich danach verspricht Gott, dass es mal einen Retter geben wird, der diese zerbrochene Beziehung wieder in Ordnung bringen wird, der den Feind besiegen wird und der diese ganze Welt erlösen wird. Und dann von Generation zu Generation wird so ein Versprechen weitergegeben, dass es einen Retter gibt, der diese Welt erlöst. Und dann hat man durch das erste Buch Mose so eine Segenslinie hindurch, wo immer einer aus der Familie ist derjenige, der dann so der Vorfahre des zukünftigen Retters wird. Und es geht halt immer weiter, bis man dann irgendwann bei Abrahams Sohn Isaak und Jakob ankommt. Und darum soll es heute gehen, um den Jakob. Der Jakob, der lebt in einer Familie, wo er von Gott weiß. Also sein Großvater Abraham, dem ist er Gott begegnet. Der Isaak hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Und für den Jakob ist klar, ja, Gott ist da, aber er spielt in seinem Leben keine Rolle. Also man merkt das, dass er das in seine praktischen Entscheidungen Gott nicht mit einbezieht. Und dann kommt ein Tag, ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte, da muss Jakob fliehen vor seinem Bruder Esau, weil er ihn betrogen hat. Also der wohnt hier unten in dem heutigen Israel und flieht hier ganz hoch nach Haran. Sein Vater, seine Mutter schicken ihn dorthin und sagen, such dir mal dort eine Frau, such dir von dem Bruder, von seiner Mutter soll er sich eine Frau suchen. Und Jakob macht sich auf die Reise. Also hat ganz wenig mit. Also er, nur das, was er so tragen kann, er ist wirklich auf der Flucht. Und so mitten auf der Flucht begegnet ihm Gott. Also sehr eindrücklich, kennt die Geschichte, wo er diese Himmelsleiter sieht. Und Jakob ist beeindruckt. Er hat dort auch Ehrfurcht und sagt, das hier, dieses Gebiet, das ist wie ein Tempel, wo Gott gegenwärtig ist. Und obwohl dieses Erlebnis so eindrücklich war, also dass er Gott wirklich sieht, dass er ihn in seiner Herrlichkeit sieht, ist Gott immer noch nicht sein Gott. Am Ende, am nächsten Tag, ich lese mal aus 1. Mose 28, Vers 20, da betet Jakob Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er mein Gott sein, er allein. Also, das ist schon krass. Der Jakob erlebt so eindrücklich wie selten ein Mensch Gott. Er sieht ihn, aber er stellt Bedingungen. Er sagt, okay, ja, ich kann ja nicht leugnen, dass es Gott gibt. Und scheinbar ist er wahrscheinlich auch der Höchste. Aber erst wenn er mich bewahrt, wenn er mich wieder zurückbringt, wenn er alle seine Versprechen erfüllt, dann soll er allein mein Gott sein. So, das heißt, zu dem Zeitpunkt war der wahre Gott nicht der Gott Jakobs. Der war nicht das Zentrum seines Lebens. Darum hat sich nicht das Denken Jakobs gedreht. Wir werden gleich sehen, was in seinem Zentrum stand, von woher er sich Glück und Bedeutung erwartet hatte. Also er hat einen Ersatzgott gehabt. Sein Ziel war ja, eine Frau zu finden. Darum haben ihn seine Eltern losgeschickt. Er wusste auch, wo er hingehen sollte. Und das Interessante ist, dass eine Generation vorher passiert fast die gleiche Geschichte ein bisschen anders. Da schickt Abraham seinen Knecht los, der soll für den Isaak eine Frau finden, auch in der gleichen Gegend. Und dort liest man, dass dieser Knecht, der auf der ganzen Reise erbetet. Er betet, dass Gott diese Reise gelingen mögen lasse. Er überlegt sich, dass er die richtige Frau findet. Dann sieht er eine Frau, die ist schön. Und dann überlegt er sich, was bringt es meinem Herrn, wenn der eine schöne Frau hat, aber die einen üblen Charakter hat. Und er überlegt sich einen Test, wie er diese Frau testen kann, ob die einen guten Charakter hat. Dann sagt er, kommt mit einer Karawane Kamele und die kommt gerade heraus und er bittet sie, um etwas zu trinken. Und die Rahel, die Rebekka, die da kommt, die gibt ihm tatsächlich was und er sagt vorher, wenn sie nicht nur mir was zu trinken gibt, sondern auch meinen Kamelen, dann ist das die richtige Frau. Weil dann hat er getestet, ist die wirklich gastfreundlich, hat die einen Blick für Fremde, sieht die mehr, als was ich jetzt bitte, sieht die, dass nicht nur ich Durst habe, sondern auch meine Tiere und ist die fleißig. Also bis Kamele sich satt getrunken haben, muss man ganz schön oft Wasser schöpfen. Und das gelingt und der Knecht ist begeistert. Gott hat sein Gebet erhört. Und er hat eine Frau mit einem guten Charakter gefunden, die kommt aus der richtigen Familie. Und jetzt, eine Generation später, kommt der Jakob dort an und bei ihm liest man nichts davon. Er macht nichts davon, was der Knecht macht. Er betet nicht, in der ganzen Geschichte nicht. Er testet auch nicht den Charakter von der Frau, die er denkt, dass das die richtige ist. Er entscheidet selber. Er möchte einfach selber für sich entscheiden, was für ihn gut ist. Und ich lese mal weiter. Kapitel 29, Abvers 1. Jakob machte sich auf den Weg und wanderte weiter dem Steppenland im Osten zu. Eines Tages kam er an den Rand der Steppe zu einem Brunnen, aus dem die Hirten der Gegend ihr Vieh trinkten. Drei Herden Schafe und Ziegen lagerten dort. Aber der große Stein lag noch auf dem Brunnenloch. Die Hirten warteten für gewöhnlich, bis alle Herden beisammen waren. Dann schoben sie den Stein weg, tränkten die Tiere und schoben den Stein wieder an seinen Platz. Meine Brüder, wo seid ihr zu Hause? Fragte Jakob die Hirten. In Haran, antworteten sie. Er fragte sie, kennt ihr dort Laban, den Sohn Nahors? Gewiss, sagten sie. Geht es ihm gut, wollte Jakob wissen. Oh ja, war die Antwort. Da drüben kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde. Warum wartet ihr eigentlich hier? Sagte Jakob. Die Sonne steht noch hoch und es ist zu früh, um die Herden zusammenzutreiben. Drängt sie und lasst sie wieder weiden. Die Hirten erwiderten, das geht nicht. Erst müssen die anderen Herden hier sein. Dann schieben wir miteinander den Stein weg und geben dem Vieh zu trinken. Also Jakob kommt nach einer langen, beschwerlichen Reise an der richtigen Gegend an. Also er erkundigt sich nach seinem Onkel und sieht auch schon die Verwandte kommen. Und dann kommt er an diesen Brunnen und auf dem Brunnen liegt ein großer, schwerer Stein, einfach so als Schutz, dass kein Tier reinfällt, dass das Wasser nicht verdunstet. Und Jakob wundert sich, dass die Herden mitten am Tag dort schon zusammen sind, dass die Hirten so lange nichts tun. Und der hört diese komische Ausrede, dass sie erst alle zusammen sein müssen, um den Stein wegzuschieben. Und Jakob merkt, wahrscheinlich sind die einfach nur faul. Also die haben sich hier was ausgedacht, dass der Stein so schwer ist, dass man da viele Männer braucht, um das wegzuschieben. Und dann geht es hier weiter, Vers 9. Während er noch mit ihnen redete, war auch schon Rahel mit der Herde herangekommen. Sie war Hirtin und hütete die Schafe und Ziegen ihres Vaters. Jakob sah Rahel und ihre Herde und sagte sich, sie ist die Tochter Labans, des Bruders meiner Mutter. Und das hier sind die Schafe und Ziegen Labans, des Bruders meiner Mutter. Und er ging zum Brunnen, schob den Stein zur Seite und drängte die Tiere Labans, des Bruders seiner Mutter. Also, für Jakob war jetzt klar, das ist die richtige Frau, die kommt aus der richtigen Familie, was soll ich hier noch falsch machen? Die sieht gut aus, werden wir noch lesen. Der testet hier nicht ihren Charakter. Also er fragt nicht sie, ob sie was zu ihm zu trinken gibt, sondern er ist einfach begeistert von dieser Frau und will ihr imponieren. Und dann schiebt er alleine diesen Riesenstein, wo die anderen Hürden sagen, wir müssen erstmal warten, bis alle Hürden da sind, bis wir den wegschieben können. Den schiebt er jetzt alleine weg. Also so Arnold Schwarzenegger-mäßig und schiebt das weg. Und er drängt alle Schafe dort. So, und das imponiert natürlich der Rahel. Und die ist begeistert von so einem starken Mann. Die rennt zu ihrem Vater. Dann geht's weiter. Vers 12. Vers 11, das habe ich vergessen, denn da liest es, dann küsste er Rahel und weinte laut. Er sagte ihr, dass er der Neffe ihres Vaters und ein Sohn von Rebekka sei. Und sie lief zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Als Laban hörte, dass der Sohn seiner Schwester gekommen war, lief er Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit sich in sein Haus. Jakob erzählte ihm, was ihn hergeführt hatte. Als Laban alles gehört hatte, sagte er zu ihm, ja, du bist wahrhaftig mein eigen Fleisch und Blut. Jakob war nun schon einen Monat lang im Haus seines Onkels. Eines Tages sagte Laban zu ihm, du sollst nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist. Was willst du als Lohn haben? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Jakob liebte Rahel und so sagte er, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter zur Frau. Ich will dafür 7 Jahre bei dir arbeiten. Laban sagte, ich gebe sie lieber dir als einem Fremden. Bleib also die Zeit bei mir. Jakob arbeitete bei Laban 7 Jahre für Rahel und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Also die Rahel ist begeistert von dem starken Mann. Die rennt sofort los, erzählt es von ihrem Vater und der nimmt diesen Gast gerne auf. Und Laban ist durch und durch Geschäftsmann. Also, und er erkennt, also der Jakob, das ist scheinbar ein guter Arbeiter. Der ist nicht faul. Der kann hier so eine ganze Herde tränken. Das geht relativ schnell. Der schiebt so einen großen Stein weg. Den muss ich irgendwie hier behalten. Und er denkt, wenn der nur als mein Verwandter hier bleibt, dann kann der ja jederzeit wieder gehen. Also ich muss den irgendwie an mich binden. Und er bietet ihm hier einen Lohn an, dass er für ihn arbeitet. Und der Jakob, das ist jetzt sehr interessant, der verhandelt überhaupt nicht. Der ist einfach nur über beide Ohren verliebt. Und er sagt, ich will dir für Rahel 7 Jahre dienen. Also das kommt ja, der Vorschlag kommt ja von ihm selber. Das ist ja nicht von dem Laban. Und das ist für die damalige Zeit ein Brautpreis, den man nur für eine Prinzessin bezahlt hat. Also das war 4-mal mehr, als es üblich war. Für eine Frau zu geben. Also 7 Jahreslöhne herzugeben. Aber weil der Jakob so verliebt ist, denkt er, ich kann ja für diese tolle Frau nicht weniger anbieten. Und das ist ja meine Prinzessin. Und Laban nimmt natürlich dieses Angebot gerne an. Denn für ihn ist sein höchster Wert im Leben ist Besitz, ist Geld. Das wird man noch merken. Das ist wirklich sein wahrer Gott. Dem ordnet Laban alles unter. Und das ist auch interessant, wie er seine Töchter bezeichnet. Also Rahel heißt übersetzt Mutterschaf und Lea heißt Mutterkuh. Also ich glaube nicht, dass es damals die schönsten Namen waren für Mädchen. Aber das war halt, der hat seine Töchter, die sollten ihm Gewinn bringen. Und jetzt hat er einen Trottel gefunden, der bereit war, für eine davon 7 Jahre zu arbeiten. Und er reduziert die Beziehung zu seinem Neffen auch nur aufs Geschäft. Und bei Jakob war der höchste Wert halt die Rahel, diese Person. Und er erhofft sich von ihr, dass sie ihn glücklich macht. Dass er alles in ihr findet, Wert und Bedeutung. Es ist ihm nichts zu schwer. Also die ist für ihn so schön. Er kann sich dort stundenlang satt sehen. Wir haben das gelesen. Die 7 Jahre Arbeit, die kommen ihm vor wie wenige Tage. Also der ist einfach nur glücklich, in der Nähe von dieser Traumfrau zu sein. Bis jetzt ist in seinem Leben ja viel schiefgelaufen. Sein Vater hat seinen älteren Bruder geliebt. Er hat ihn dann betrogen. Das hat dem Bruder natürlich nicht so gefallen. Also er hat sich zu Hause sehr unbeliebt gemacht. Und er muss einfach jetzt mittellos fliehen. Und jetzt kommt hier eine Frau, das war die schönste Frau, die er bis dahin gesehen hat, und er denkt, wenn ich die habe, dann sind alle meine Probleme vorbei. Dann ist alles egal. Dann geht mir es in meinem Leben gut. Und das Dumme ist, so machen es heute manche, viele Leute auch. Also die denken, wenn ich diesen einen Menschen habe, den Traumpartner, diesen Mann und diese Frau, dann habe ich das Glück gefunden. Dann habe ich das gefunden, was mich für mein Leben lang glücklich machen wird. Dann werden sich alle meine Probleme in Luft auflösen. Und dann wird so ein Mensch zu einem Ersatzgott. Und ich lese mal weiter, Vers 21. Danach sagte er zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe. Ich will mit ihr Hochzeit halten. Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein. Aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab Laban ihm ihr seine Sklavin Zilpa. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte er Laban zur Rede, warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Der Jakob ist so blind vor Liebe, vor Verliebtheit, dass er gar nicht mitbekommt, dass er übers Ohr gehauen wird. Der Laban war durch und durch ein Schlitzohr. Also der hat es von Anfang an vorgehabt, seine ältere Tochter zuerst zu verheiraten. Und der ist froh, dass er einen Trottel gefunden hat, den er da reinlegen kann. Und das Interessante ist, das ist immer so. Immer, wenn wir von einem Menschen etwas erwarten, was uns nur Gott geben kann, dann werden wir am nächsten Tag enttäuscht aufwachen. Also, wir werden aufwachen und werden merken, da liegt im Bett Lea und nicht Rahel. Also, diese Götzen, von denen wir uns das höchste Glück erwarten, die werden uns immer enttäuschen. Die werden uns nie das geben, was sie versprechen. Das war auch bei dem Laban so. Für ihn war ja der höchste Wert Besitz. Wenn man die Geschichte weiterliest, werden wir heute nicht schaffen, dann steht er am Ende da und hat nicht mehr Besitz als vorher. Laban nimmt ihm das alles weg. Also diese Götzen, auf denen er sich, Jakob nimmt ihm das alles weg, diese Götzen, auf die sich Laban verlässt, die enttäuschen ihn genauso. Der Besitz geht einfach. Ich lese weiter, ab Vers 31. Das ist schon richtig, 31. Also der Laban schlägt jetzt dem Jakob vor, dass er sagt, okay, du kannst ja noch die Rahel dazukriegen, heiratest die gleich noch und arbeitest nochmal 7 Jahre. Und der Jakob macht mit. Und dann heißt es, dass er die Rahel natürlicherweise mehr liebt als die Lea. Dann heißt es im Vers 31, der Herr sah, dass Jakob Lea zurückgesetzt hatte. Deshalb schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Als Lea ihren ersten Sohn geboren hatte, sagte sie, der Herr hat meinen Kummer gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Deshalb nannte sie das Kind Ruben. Danach wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn. Sie sagte, der Herr hat mir auch noch diesen gegeben, weil er gehört hat, dass mein Mann mich zurückgesetzt hat. So nannte sie ihn Simeon. Wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn. Jetzt habe ich meinem Mann 3 Söhne geboren, sagte sie. Nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Deshalb nannte sie ihn Levi. Als sie schließlich ihren 4. Sohn zur Welt brachte, sagte sie, jetzt will ich dem Herrn danken, und nannte ihn Judah. Dann bekam sie lange Zeit keine Kinder mehr. Die Lea war die ältere der 2 Töchter. Und hier hieß vorher, dass ihre Augen matt waren oder glanzlos. Also die war nicht hässlich. Die war bloß nicht so ausgesprochen schön wie die Rahel. Die Rahel, alle Männer haben auf sie geguckt, bei der Lea nicht. Und die Lea, die hat es gemerkt, ihr ganzes Leben lang. So, ihr Vater hat sie nicht als so wertvoll erachtet, weil sie halt nicht so schön war. Andere Männer haben sie nicht begehrt. Und da war sie immer ein Stück zurückgesetzt. Sie stand immer im Schatten ihrer Schwester. Und sie war so die Tochter, die niemand wollte. Und dann wurde sie zur Frau, die niemand wollte. Also sie war immer die Ungeliebte. Wir lesen im Alten Testament mehrere Geschichten, wo ein Mann mehrere Frauen hatte. Und es ging nie gut. Also das ist nie irgendwo eine Geschichte, wo das ganz harmonisch lief. Weil das nie Gottes Idee war, dass ein Mann oder mit mehreren Frauen zusammenlebt oder mehrere Frauen in seinem Leben hat. Gottes Idee ist immer, ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Und jetzt ist die Lea, die steckt halt in so einer komischen Beziehung, wo es mehrere Frauen gibt und sie merkt, die Schwester, mit der sie ihr ganzes Leben lang, wo sie im Schatten steht, da wird sie auch noch den Rest ihres Lebens im Schatten stehen von dieser Schwester. Und sie erhofft sich, dass sie einfach nur geliebt wird. Ihr Traum ist, dass Jakob sie liebt oder irgendjemand sie wirklich einfach so annimmt. Und sie denkt, wenn ich genügend Söhne hervorbringe, wenn ich genügend Söhne zur Welt bringe, dann wird mein Mann mich lieben. Und sie betet darum, dass Gott ihr Söhne gibt und er macht das. Und sie merkt, trotzdem liebt mich der Jakob nicht. Man kann halt Liebe nicht erzwingen, man kann die nicht mit einer Leistung irgendwie sich ergaunern. Und bei der Lea war es halt auch so. Für sie war, ich möchte Anerkennung haben, ich möchte Liebe haben. Und sie denkt, wenn ich das bekomme von irgendjemand, dann ist mein Leben in Ordnung. Und sie wird genauso enttäuscht, wie der Jakob enttäuscht ist. Der Jakob hat gedacht, wenn ich die Rahel habe, dann ist alles gut und erlebt eine Enttäuschung. Die Lea denkt, wenn der Jakob mich lieben würde, dann ist alles in Ordnung, das klappt auch nicht. Und das ist irgendwie so dieser Kreislauf bei uns oder dieses Traurige. Wir erwarten uns oft Erfüllung und Glück von Dingen, die uns das nie in sich geben können, was uns immer enttäuscht zurücklassen wird. Das heißt, Menschen oder irgendwelche Dinge, die können diese Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, nie dauerhaft stillen. C.S. Lewis hat es mal so gesagt, ich lese da mal ein längeres Zitat vor. Er sagt, die meisten Menschen, wenn sie wirklich gelernt hätten, in ihre eigenen Herzen zu schauen, würden erkennen, dass sie etwas haben möchten, was es nicht in dieser Welt gibt. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die uns dieses gewisse Etwas anbieten, aber sie halten niemals ihr Versprechen. Diese Sehnsucht entsteht in uns, wenn wir uns das erste Mal verlieben oder das erste Mal an ein fernes Land denken oder uns das erste Mal mit einem spannenden Thema beschäftigen. Aber keine Ehe, keine Reise und kein Studium kann diese Sehnsucht wirklich stillen. Ich spreche nicht über gescheiterte Ehen, Reisen oder Studien, sondern über die bestmöglichen. Da war etwas, was wir gespürt haben in den ersten Momenten unseres Verlangens, was ganz schnell wieder verschwunden ist. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Die Frau mag eine gute Ehefrau sein, die Hotels und die Landschaft mögen ausgezeichnet gewesen sein und Chemie mag eine sehr spannende Arbeit sein. Aber das, wonach wir uns sehnen, ist uns durch die Finger geronnen. Das macht deutlich, also nichts in dieser Welt kann uns das geben, nach was wir uns wirklich sehnen. Also wenn wir das, was uns nur Gott geben kann, von einem Menschen oder von irgendeiner Sache erwarten, werden wir enttäuscht zurückbleiben. Das wird ein Loch in uns lassen. Und das kann auch passieren, dass man zum Beispiel, man erwartet von einem Menschen, von einem Traumpartner, dass der einen glücklich macht, dass man dann so große Erwartungen an ihn hat, dass den anderen das kaputt macht. Dass der andere dann in Deckung geht und sagt, das kann ich nicht, ich kann das ja nicht erfüllen. Und wenn du das feststellst, dass nichts in dieser Welt dich glücklich macht, dann reagieren Menschen so auf vier verschiedene Art und Weise. Die einen denken, okay, wenn wir zum Beispiel diese Frau, von der ich mir das höchste Glück ersehnt habe, wenn die mir das nicht geben kann, dann brauche ich halt eine andere, die jünger ist, die attraktiver ist, dann klappt es vielleicht. Oder wenn du denkst, wenn ich nur das hätte, dann bin ich glücklich, dann kaufst du dir wieder was Neues und merkst, das lässt mich auch leer zurück. Oder du gibst dir selbst die Schuld und schwimmst im Selbstmitleid und sagst, ich bin halt ein Versager, ich krieg's halt nicht hin. Oder eine dritte Möglichkeit ist, andere, die schieben es dann auf andere. Also kennt ihr vielleicht auch so Leute, die sind enttäuscht worden, haben zum Beispiel eine Beziehung zerbrochen und die entwickeln dann so einen Hass auf alle Angehörigen dieses Geschlechts, also auf alle Männer oder auf alle Frauen, weil sie sagen, die sind halt alle böse und weil die mich enttäuscht haben. Oder es gibt eine vierte Möglichkeit, du kannst mit deiner Enttäuschung zu Gott kommen. Und das ist das, was Gott will. Er lässt uns diese Enttäuschung erleben, damit wir entdecken, das, wonach wir uns sehnen, das kann nur er uns geben. Und C.S. Lewis hat es so ausgedrückt, wenn ich in mir eine Sehnsucht entdecke, die durch keine Erfahrung in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die bestmögliche Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde, eine übernatürliche und ewige Welt. Das ist so dieser Hinweis darauf. Bevor ich darauf noch ein Stück eingehe, noch die vierte Person, die Rahel. Die Rahel, die ist ja bis jetzt, die scheint ja alles zu haben. Die ist geliebt, die ist wunderschön, die ist von ihrem Vater hochgeschätzt. Jetzt gibt es hier einen Mann, der letztendlich 14 Jahre für sie gearbeitet hat. Und dann lesen wir im Kapitel 30, Abvers 1. Als Rahel sah, dass Lea Kinder bekam und sie nicht, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sagte zu Jakob, sorge dafür, dass ich Kinder bekomme, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde zornig und sagte, kann denn ich etwas dafür? Ich bin doch nicht Gott, der dir Kinder versorgt. Da sagte Rahel, hier hast du meine Dienerin Bilha, schlafe mit ihr, damit sie an meiner Stelle ein Kind bekommt. Wenn sie es auf meinen Schoß zur Welt bringt, ist es wie mein eigenes. So gab Rahel ihm ihre Dienerin Bilha zur Frau und er schlief mit ihr. Bilha wurde schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel sagte, Gott hat mir zu meinem Recht verholfen, er hat meine Bitten gehört und mir meinen Sohn geschenkt. Darum nannte sie ihn Dan. Und so weiter. Das bei der Rahel, die wollte unbedingt Kinder bekommen. Die hatte scheinbar alles. Und in der damaligen Welt war halt eine Frau, wenn sie keine Kinder geboren hatte, galt sie als weniger wert. Und sie sagt, wenn ich wirklich wertvoll sein will, dann muss ich auch Kinder haben. Und sie drückt es sehr krass aus. Sie sagt, wenn ich keine Kinder bekomme, dann will ich nicht länger leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, wir haben das mal so erlebt, Annelie. hat das mal auf ihrer Arbeitsstelle so erlebt, eine Frau, die das fast wörtlich so gesagt hat, hat gesagt, also wenn ich kein Kind bekomme, dann ist mein Leben sinnlos, dann brauche ich auch nicht zu leben. So, sie hat sich alles Glück von ihrem Leben davon erhofft, dass sie Mutter wird und dass sie das genießen kann. Das war damals in der Zeit, wo wir herausgefunden haben, dass wir keine Kinder bekommen können. Das war so ein abschreckendes Beispiel, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht unser Glück von einem Menschen erwarten, das kann es nur Gott geben. Und die Rahel, die geht ja hier so weit, die sagt, die will das unbedingt erzwingen mit den Kindern. Heute kann man das ja auch erzwingen mit irgendwelchen künstlichen Befruchtungen oder wo man sonst wohin geht. Damals, sie hat sich eine Leihmutter genommen. Das ist ja schon krass, wenn eine Frau ihren Ehemann an eine andere Frau verleiht und sagt, dann schlaf mit der, dass ich auch ein Kind bekomme. Also da muss man ja schon, ich sag mal, ziemlich verzweifelt sein und sagen, das möchte ich unbedingt haben. Und dann geht es sogar noch weiter. Vers 14, ein Stück später. Zur Zeit der Weizenernte ging Ruben einmal aufs Feld. Er fand dort alle rauen Früchte und brachte sie seiner Mutter Lea. Da bat Rahel ihre Schwester, gib mir doch ein paar von diesen Zauberfrüchten, die dein Sohn gefunden hat. Aber Lea sagte, reicht es dir nicht, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Musst du mir auch noch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rahel erwiderte, wenn du sie mir gibst, soll Jakob meinetwegen heute Nacht bei dir schlafen. Als Jakob am Abend vom Feld nach Hause kam, ging ihm Lea entgegen und sagte, heute musst du bei mir schlafen, ich habe dafür mit den Liebesäpfeln meines Sohnes bezahlt. Jakob schlief bei ihr und Gott erhörte Leas Bitte. Sie wurde schwanger und gebar Jakob einen fünften Sohn. Also die Rahel, die ist nicht zufrieden mit diesen Kindern von ihrer Magd. Sie sagt, ich möchte ein eigenes Kind haben. Und dann kriegt sie mit, dass ein Sohn von der Lea diese Alraunfrüchte findet. Also die galten damals so als ein Mittel, wo man schwanger werden kann dadurch. Und sie greift zum Aberglauben und denkt, okay, wenn ich so auf so eine Art und Weise das probiere, dann kriege ich dann wahrscheinlich irgendwie Kinder. Und das Interessante ist, sie verkauft ihr Recht auf Sex mit dem Jakob und die Lea, die wird in dieser einen Nacht schwanger, ohne Okkultismus, einfach weil sie gebetet hat. Und die Rahel, die braucht eine lange Zeit, bis sie erkennt, Kinder sind eine Gabe Gottes. Wenn er die gibt, dann ist es seine Entscheidung. Aber ich kann das nicht erzwingen. Also ich kann ihn da nicht dahin bringen. Und dann heißt es im Vers 22, da endlich dachte Gott an Rahel. Er erhörte ihr Gebet und öffnete ihren Mutterschoß. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte sie, Gott hat meine Schande von mir genommen. Also die Rahel fängt dann an zu beten und merkt, ich kann es nicht erzwingen. Ich muss wirklich Gott bitten. Das Interessante hier bei dieser Geschichte, da sind vier Menschen, die alle einen anderen Gott haben, die irgendwo anders ihr Glück her erwarten. Der Jakob denkt, wenn ich die Rahel habe, dann bin ich glücklich. Die Lea denkt, wenn ich Anerkennung habe, wenn mich mein Mann liebt, dann geht mir es gut. Der Laban denkt, wenn ich genug Geld habe, dann geht mir es gut. Die Rahel, die will unbedingt Kinder. Nichts davon ist in sich schlecht und böse. Also keins davon ist irgendwie von vornherein Sünde. Gott hat es ja selber erfunden, dass es Ehe gibt. Er hat es ja erfunden, dass sich Mann und Frau Frauen anziehen, dass sie sich attraktiv finden. Er hat es ja mit der Liebe und Verliebtsein erfunden. Auch Geld an sich ist nicht böse. Kinder sind was Schönes. Die sind eine Gabe Gottes. Aber immer dann, wenn ich eine Sache, die Gott uns schenkt, zum Höchsten meines Lebens mache, wenn das der Mittelpunkt meines Lebens wird, dann wird es ein Ersatzgott, dann wird es auch was Schönes und was Gutes, stellt sich dann an die Stelle Gottes und macht mich letztendlich kaputt. Also macht mein Leben kaputt und es wird mich enttäuschen. Und aus dem Grund lässt es Gott zu, dass wir diese Enttäuschung erleben, weil er möchte, dass wir ihn suchen, dass wir zurück zu ihm kommen. Und die Frage ist, wie kriegen wir diese Götzen in unserem Leben los? Also, wenn ihr ehrlich seid, dann glaube ich, entdeckt jeder, dass es bei uns, bei jedem im Leben solche Punkte gibt, wo irgendetwas anders im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Bei dem einen ist es so das Streben nach Anerkennung oder sich beweisen zu müssen, dass er besser ist als andere, dass er eine Leistung bringt oder sonst was. Das kann das Verschiedenste sein. Oder Macht, dass jemand Einfluss hat und sagt, ich bin derjenige, der hier zu sagen hat, ohne mich läuft hier gar nichts. Das können alles solche Dinge sein, die Gott so aus unserem Zentrum unseres Denkens, unseres Seins herausdrängen. Und die Frage ist, wie kriege ich das los? Wie kann ich diese Götzen überwinden in meinem Leben? Und eine Antwort darauf ist die Lea. Also sie ist ja die, die letztendlich am meisten zu leiden hat in der Geschichte. Sie ist ungeliebt. Sie ist immer die, die zurückgesetzt ist. Und das Interessante ist, sie versucht das mehrmals. Sie bringt 3 Kinder zur Welt, 3 Söhne und denkt, jetzt muss mein Mann mich doch lieben. Das sagt sie ja direkt nach dem 3. Sohn. Sie sagt im Kapitel 29, Vers 34, jetzt habe ich meinem Mann 3 Söhne geboren, sagte sie. Nun wird er vielleicht doch an mir hängen. Und das klappt wieder nicht. Und dann, das ist interessant, im nächsten Vers, als sie schließlich ihren 4. Sohn zur Welt brachte, sagte sie, jetzt will ich dem Herrn danken. Und sie nannte ihn Judah. Dann bekam sie lange Zeit keine Kinder mehr. Bei dem 4. Sohn, da redet sie überhaupt nicht mehr von ihrem Mann. Bei den ersten 3 Söhnen geht es immer wieder bloß darum, damit gewinne ich meinen Mann, damit gewinne ich die Liebe von dem Jakob. Und bei dem 4. Sohn sage ich, ich bin jetzt einfach dankbar dafür, was Gott mir gibt. Und sie erwartet nicht mehr ihr Glück von ihrem Mann. Und das ist das Interessante. Also sie sagt, okay, ich nehme das, was Gott mir gibt. Denn Gott, er liebt die Ungeliebten. Und wir lesen das in der Bibel. Er ist der Ehemann der Ungeliebten. Er wird ihr zum Ehemann. Und er ist für die, so heißt es auch im Jesaja, für die, die kinderlos sind, ist er derjenige, der sie reich macht und beschenkt. Also das heißt, du kannst auf dieser Welt vieles von dem, was du dir erstrebst, kann sein, dass du das nie erreichst, kann sein, dass Menschen nie ihren Traumpartner finden, dass sie nie ein Leben im Wohlstand leben, dass sie vielleicht immer zurückgesetzt sind. Und trotzdem können sie ein Leben leben, wo sie sagen, ich habe Gott und das reicht mir, ich habe eine Zufriedenheit bei ihm. Und das ist das Interessante. Der zum Schluss noch vielleicht ein Gedanken. Ja, Jakob hatte ja dann 12 Söhne, aus denen das Volk Israel entstanden ist. Und nur einer von den Söhnen wird zum Vorfahrer des Retters. Aus dem dann mal der Herr Jesus hervorkommt, der für die ganze Welt der Retter geworden ist, der den Segen Abrahams bringt zu uns. Und jetzt kann man überlegen, war das die Söhne von seiner Lieblingsfrau, also Josef und Benjamin? Da war es nicht. Das war interessanterweise gerade dieser Judah. Also gerade der, wo die Lea gesagt hat, ich bin jetzt einfach damit zufrieden, was Gott mir gibt. Ich danke ihm. Also ich finde mein Glück in ihm. Und dann kommt Jahrhunderte später, kommt dieser Retter zur Welt, der Herr Jesus. Er wird der wahre Sohn Leas. Er ist auch ungeliebt. Er wird ausgestoßen. Die Menschen haben ihn nicht gewollt. So lesen wir es in Johannes 1. Er kommt mit das Seine und die Seinen haben ihn nicht gewollt. Sie stoßen ihn ab. Und er wird der, wenn Menschen sagen, okay, ich komme zu ihm, dass sie sagen, okay, da finde ich eine Liebe, da finde ich einen Reichtum, den mir nichts in dieser Welt geben kann. Und das ist das Tolle, wir hatten vorhin in der ersten Stunde uns daran erinnert, dass der Herr Jesus alles für uns hingegeben hat, dass er sich für uns aufgeopfert hat. Und ich glaube, wenn ich mir angucke, wie Gott in Jesus für uns handelt, dann dann entdecke ich, dass mir niemand anders geben kann. Also kein anderer von den Ersatzgöttern gibt sich für mich hin. Keiner opfert sich für mich auf. Aber Gott hat sich für uns aufgeopfert und erwirbt um unsere Liebe, dass er der Einzige in unserem Leben wird, um den sich alles dreht. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Liebe angucken und uns ganz neu in Gott verlieben.